Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank für diesen Morgen und ganz herzlichen Dank für die Bibel. Danke, dass du dich geäußert hast und dass du dich festgelegt hast und dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, diesen Gedanken von dir nachdenken dürfen. Und wir bitten dich heute Morgen jetzt um deinen Segen für unsere Zeit des Bibellesens, bitten dich fürs Reden, fürs Hören. Wir wünschen uns sehr, dass du zum Zug kommst. Und wir rechnen damit, dass du uns etwas zu sagen hast. Und wir wollen es dir gerne sagen, dass uns dein Reden wichtiger ist als alles andere. Und deswegen bleib du nicht im Schweigen. Komm auch heute Morgen und beschenke uns mit einem Wort von dir. Amen.
Ich habe gestern schon gesagt, dass ich das Vorrecht habe, ein paar Frauen hier vorzustellen, die nicht unbedingt in ihrem Leben ein großes, starkes Beispiel waren. Und Rahab ist eine davon. Also ihr Lebensstil, sie war Prostituierte. Und das Tolle ist, dass wir sehen, dass Gott diese Frau verwendet. Ich bin vor Jahren, ich will das kurz erzählen, eine ehemalige Prostituierte begegnet. Ich arbeitete beim niederländischen Fernsehen und wir machten eine Dokumentation über Prostitution im rosaroten Viertel in Amsterdam. Das ist eine bekannte Gegend, wo viele Touristen auch immer wieder hin wollen, unbedingt, um das zu sehen. Total demütigend, wie da die Frauen in Schaufenstern sitzen und betrachtet werden. Und diese Frau erzählte, dass sie aus Südamerika kam und sie war eben der rote Faden in unserer Dokumentation, diese ehemalige Prostituierte. Und sie erzählte, dass sie aus Südamerika kam, war sehr arm, hatte 3 Kinder und eine Oma, keinen Mann und hatte eigentlich auch kein Geld, um die Familie zu ernähren. Dann kommt ein netter Niederländer, sie begegnet ihm in Südamerika und er sagt ihr, dass er ihr eine sehr gute Arbeit besorgen kann in den Niederlanden, wo sie in einigen Jahren so viel verdienen wird, dass sie in Amsterdam leben kann und dann auch ihre Familie ernähren kann und dann mit Spargeld zurück zu ihrer Heimat gehen kann. Und naja, das hörte sich sehr gut an. Zu gut fast. Und das war auch zu gut. Sie hat ihn geglaubt, sie kam in den Niederlanden an, er war nicht am Flughafen, da stand ein anderer Mann und er hat sie gleich in das rosarote Viertel gebracht und sie war Prostituierte von dem Moment an. Man hat ihr den Pass abgenommen und man hat ihr gesagt, wenn du versuchst hier zu entkommen oder wenn du mit Kunden darüber redest, dass du eigentlich nicht hier sein willst, dann landest du ins Gefängnis, denn du bist hier illegal. Du hast auch keinen Reisepass, also dann wird es dir nur noch schlechter gehen. Und dann ist diese Frau 20 Jahre lang Prostituierte gewesen, 20 Jahre lang. Und wurde in diesen 20 Jahren 14 Mal zu einer Abtreibung gezwungen. Stellen Sie sich das mal vor. Und in den letzten Jahren sind da immer 2 ältere Frauen, 2 Rentnerinnen in dieser Gegend an die Fenstern vorbeigekommen und haben den Prostituierten etwas geschenkt. Ein paar Süßigkeiten, ein freundliches Wort, eine Karte. Und haben auch immer gefragt, dürfen wir mal kurz mit ihnen beten? Und das wollten die meisten dieser Frauen sehr gerne. Und so wurde sie besucht, immer heimlich, immer so zwischendurch, wenn es nur ging. Und diese Frau hat zum Glauben gefunden. Und diese 2 Rentnerinnen, die bis heute in Amsterdam tätig sind, die hatten Kontakt zu einer Organisation, die eben gegen Frauenhandel kämpft. Und die haben diese Frau dann freigekauft. Da musste ein großes Geld bezahlt werden. Sie hat ja nichts verdient in all den Jahren. Und ihr Zuhälter hatte ihr auch gesagt am Anfang, das Geld, was du verdienst, das gehört zuerst mal uns. Denn wir mieten dieses Zimmer für dich. Wir haben deinen Flug bezahlt. Wir haben viele Kosten für dich gehabt. Und sie hat nie Geld gehabt. Ein bisschen Taschengeld vielleicht. Und dann haben diese christlichen Menschen in Amsterdam sie freigekauft. Und dann hat sie zuerst ein paar Monate in einem verborgenen Haus am Land, wo niemand wusste, hat sie zu sich gefunden, hat sie sich erholen dürfen von dieser furchtbaren Zeit. Und was ich mich von ihr erinnere, das war, dass man überhaupt nicht bei ihr gesehen oder gedacht hätte, die war 20 Jahre lang Prostituierte. Sie hatte eine so pure, klare, liebevolle Ausstrahlung. Dass ich seitdem fester wie noch nie glaube an das Wort, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich glaube fest daran, dass Gott eine neue Schöpfung aus uns macht. Und ich war sehr, es war ein großes Vorrecht, diese Frau kennenzulernen. Wir haben dann auch noch eine Weile Kontakt gehabt. Ich habe dann auch ein Essen bei mir zu Hause gehabt. Das war fantastisch. Ich hatte ihr gesagt, sie hatte gesagt, ich will mal Spanisch, Südamerikanisch für dich kochen. Ich habe gesagt, ja, toll. Dann komm doch zu mir, aber bring dann Freundinnen mit. Und dann hat sie Freundinnen aus dem Viertel mitgebracht, die noch Prostituierte waren. Das war eine tolle Gesellschaft. Meine Straße hat sich sehr aufgeregt. Was war denn gestern Abend bei dir los? Was waren das für Frauen? Sagte ich, ja, das waren Prostituierte. Die haben bei mir gegessen. Das ist sowas. Und heute ist diese Frau verheiratet, glücklich verheiratet und ist aktiv in einer Gemeinde für Ausländer in Amsterdam. So kann es gehen. Wir lesen aus Josua, Kapitel 2, ab Vers 1. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Und da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun: Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt alle ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Und da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind, danach geht eures Weges. Und die Männer antworteten ihr: Unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters sollst du zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Und da sprach sie, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter, und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Wir stehen am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes Gottes, kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Mose ist gestorben, Josua hat den Führerstab übernommen, 5. Mose 34. Es ist jetzt nur noch den Jordan zu überqueren und dann kann es losgehen. Die erste Stadt, die sie einnehmen müssen, ist Jericho. Die Stadt ist etwa 1000 Jahre vor Josuas Geburt gebaut worden und gehört zu den ältesten Städten dieser Welt. Sie lag in einer fruchtbaren Ebene in der Nähe des Jordan, dem Land Moab gegenüber, und war vor allem bekannt wegen ihrer Palmen und ihres Balsams. Es war eine Handelsstadt, die den Weg ins Hochland bewachte, strategisch und darum auch stark befestigt. Die Festungsmauer rund um die Stadt sind an einigen Stellen bis 9 Meter hoch gewesen und bis 7 Meter dick, nach menschlichem Ermessen also nicht einzunehmen. Wir kennen Jericho aus dem Neuen Testament als eine der letzten Stationen Jesu auf seinem Weg zur Kreuzigung. Das neutestamentliche Jericho lag südlich der alten Stadt. Die alte Stadt ist ja vernichtet worden. Und Jesus ist dort Zachäus begegnet und hat dort Bartimäus und nach dem Bericht von Matthäus auch andere Blinden geheilt. Und zur Zeit Jesu hatte Herodes der Große in Jericho seine Winterresidenz. Also diese Stadt ist eigentlich, in der Bibel kommt die immer wieder vor. Jetzt befindet sich das Volk in Sittim, etwa 11 Kilometer östlich des Jordan. Jericho befand sich etwa 11 Kilometer westlich des Flusses. Und es geht in dieser Geschichte um Jericho, denn die Stadt müssen sie einnehmen. Und darum sendet Josua 2 Kundschafter aus, um das Land und besonders Jericho auszukundschaften oder zu kartieren. Was will er wissen? Er will Informationen haben über die Topographie, über die Verteidigungsanlagen, über die Wasserbrunnen, über die Städte, über ihre Einwohner, damit er sich ein Bild machen kann von dem, was auf sie wartet. Und in Jericho begegnen wir Rahab. Sie gehörte zu den Amoritern, einem der vielen kanaanitischen Völker und wohl das stärkste dieser Völker. Amoriter wird auch in der Bibel als Gesamtname für die verschiedenen Völker verwendet. Es waren alles Völker, die natürlich die Israeliten vertreiben mussten, und Amoriter waren eben zur Zeit Josuas sehr, sehr stark. In Amos 2, Vers 9 lesen wir, dass ihre Höhe wie die Höhe der Zedern und ihre Stärke wie die Eichen waren. Eine Stadt, die man nicht so einfach einnehmen konnte. Die Amoriter kannten mehrere Götzen. Und so finden wir in den ersten Buchstaben von Rahabs Namen den ägyptischen Sonnengott Ra. Das kann darauf hinweisen, dass diesen Gott von Rahabs Familie angebetet wurde oder sogar, dass Rahab diesen Sonnengott gewidmet wurde, Rahab. Sie lebte in einer Mauerwohnung, mit Fenstern in östlicher Richtung beziehungsweise in Richtung Jordan. Wir nehmen an, dass ihre Wohnung ziemlich direkt beim Stadttor gelegen ist, denn es war die Wohnung, wo die Kundschafter ziemlich direkt ankamen, als sie in die Stadt hineingingen. Es war natürlich auch ein guter Ort, um strategische Informationen zu sammeln, und außerdem hatte Rahabs Wohnung eine ideale Lage für eine Flucht, weil es in die Stadtmauer gebaut worden war. Wir erfahren, dass sie eine Dachterrasse hatte und dass Rahab darauf Flachsstängel aufgeschichtet hatte. Das könnte darauf hindeuten, dass sie Leinen herstellte, denn man verwendete diese Halme. Die wurden zuerst einige Tage ins Wasser gelegt, dann mussten sie trocknen und später wurde dann aus diesen Flachsstängeln Garn gesponnen und daraus wurde Leintuch gemacht. Vielleicht war das auch eine Beschäftigung von der Rahab, aber ihre Hauptbeschäftigung war diese, dass sie eine Prostituierte war. Wenn man über Rahab nachdenkt, dann stelle ich mir das so vor, dass sie sehr einsam gewesen sein muss. Ihre Kunden kamen und gingen wieder. Es können Leute aus der Stadt gewesen sein, es sind aber auch wahrscheinlich Handelsleute gewesen, die die Stadt kurz besucht haben und dann bei der Rahab vorbeigingen. Vielleicht haben diese Menschen, auch diese Männer, auch manchmal ihr Herz bei ihr ausgeschüttet. Hat sie einiges erfahren? Das machte sie zu einer interessanten und wichtigen Person, auch für den König. Wir entdecken, dass genau beobachtet wurde, wer bei ihr ein- und ausging. Sie konnte so einiges bei Menschen abfischen. Das ist übrigens interessant. Es gibt Berufe, wo man einiges abfischen kann von Menschen. Und das sind oft die Berufe, wo man mit zarten Händen mit seinen Kunden beschäftigt ist. Der Friseur weiß auch immer viel. Der Masseur weiß viel. Der Physiotherapeut weiß viel. Die Kosmetikerin weiß viel. Die Fußpflegerin weiß viel. Da müssen wir aufpassen. Die haben auf Dalahoe eine Fußpflegerin. Das hat vielleicht seine Bedeutung. Die erfahren meistens was. Wir sind dann so entspannt, wir sind offen und wir erzählen Geschichten, die wir nicht sonst nicht so einfach erzählen würden. Also, Rahab erfuhr wahrscheinlich einiges, das auch für den König interessant war. Wir erfahren nicht, wie es ihr persönlich ging. Aber ich denke, sie muss einsam gewesen sein. Denn die Männer, die bei ihr schliefen, die wollten nur ihren Körper, sind dann wieder gegangen. Ich weiß nicht, wie das war, als sie in der Stadt war, ob man sie überhaupt angesprochen hat oder ob man sie entwichen hat, ob man über sie geflüstert hat, ob sie nachgewiesen wurde, ob Menschen über sie geschmunzelt haben. Man kann sich so einiges bei dieser Frau vorstellen. Und man kann sich fragen, wer sie wirklich gekannt hat. Wer hat sich die Mühe genommen, sie kennenzulernen? Wer hat gesehen, dass diese Hure ein Mensch war? Die Antwort ist, Gott hat es gesehen. Für Gott ist diese Frau von Anfang an wichtig gewesen und er hatte sogar seine Pläne mit ihr. Gott hat öfters Pläne mit Randfiguren, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Mit Josef, mit Maria, unbekannt, unbedeutet, mit den Hirten. Leute außerhalb der Gesellschaft, die in den Feldern waren, mit denen man nicht so umging. Für Gott war Rahab unheimlich wertvoll. Von Menschen war sie abgewiesen, gebraucht, missbraucht. Aber für Gott so kostbar, dass er sie einsetzen wollte in seinen Heilsplan für die Welt. Und so klopfen eines Tages zwei Männer bei ihr an, Fremde, von auswärts. Keine Handelsleute, sondern Menschen mit einer Mission. Sie klopfen bei ihr an, nicht um mit ihr zu schlafen, sondern weil sie eine sichere Unterkunft suchen. Und ich denke, dass Gott diese Männer dorthin geführt hat, dass sie dort sein mussten. Und wir haben gelesen in der Geschichte, dass Rahab gleich weiß, was los ist. Sie weiß, wie auch alle anderen in ihrer Stadt, was vor Jahren, inzwischen vor über 40 Jahren, in Ägypten geschehen ist. Wie ein großes Sklavenvolk von seinem Gott gerettet wurde, befreit wurde, von dem Pharao, von dem mächtigen Pharao. Sie wissen von den Plagen, sie wissen, wie das war mit dem Roten Meer, sie wissen alles. Josua 2, Vers 10. Wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren. Und als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Die Geschichte hat sich verbreitet. Wir haben es gehört und es hat uns Angst gemacht. Was seid ihr für ein Volk? Und jetzt sind 40 Tage, Jahre vorbeigegangen und dieses Volk ist vorgerückt und steht sozusagen vor dem Tor Jerichos. Man rechnet damit, dass ein Angriff bevorsteht. In der Stadt herrscht eigentlich schon Alarmstufe 1. Die Wächter nehmen genau wahr, wer in der Stadt ein- und ausgeht, und mit dem König der Stadt wird auch immer wieder beratschlagt. Und trotzdem nimmt Rahab diese beiden Männer auf. Und das wird wahrgenommen. Das wird aufgemerkt. Ich habe das schon gesagt, dass sie für den König wichtig oder interessant war. Vielleicht war sie sogar eine, die im Auftrag des Königs hier beim Stadttor diesen Beruf ausübte. Und vielleicht war sie dazu verpflichtet, um Außergewöhnliches oder Interessantes zu melden. Das tut sie in dieser Situation nicht. Aber sie wird gesehen und es melden sich dann Diener des Königs bei ihr. Und die ziehen sie zur Verantwortung und fordern sie dazu auf, ihre Gäste hinauszubringen. Das tut sie nicht. Sie hat die Diener des Königs anscheinend erwartet, denn sie hat die Israeliten auf dem Dach unter den Flakstängeln versteckt. Und sie sagt den Dienern des Königs, dass sie die Männer nicht erkannt hat als Israeliten und dass diese bei Einbruch der Dunkelheit schon die Stadt verlassen haben. Und sie verlassen dann, die Diener verlassen die Stadt, um die Kundschafter nachzujagen und die Tore werden geschlossen. Hier stellt sich die Frage, darf man lügen? Darf man lügen? Ich denke, wenn es im Zweiten Weltkrieg keine Menschen gegeben hätte, die gelogen hätten, dann wären noch viel mehr Juden gestorben, oder? Sie nimmt ein riesiges Risiko, sie kommt für diese Menschen auf. Und ja, sie lügt. Es wird in dieser Geschichte nicht davon gesprochen, dass sie das vor Gott bekennen muss. Man kann das nicht so richtig einschätzen, wann darf man lügen, wann darf man nicht lügen. Aber hier geschieht das, sie nimmt die Menschen in Schutz und dann geht sie noch kurz aufs Dach und redet mit den Männern und sagt etwas sehr Auffallendes. Sie hat gesagt, wir haben gehört, also die Einwohner meiner Stadt, wir haben alle gehört von diesem Gott von euch, wie ihr aus Ägypten gerettet worden seid. Jetzt sagt sie was anderes, ich weiß. Zuerst war es, wir haben gehört. Und jetzt sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Stellt euch das mal vor. Da stehen fremde Truppen hier vor Deutschland, vor der Grenze. Und alle sind schwer bewaffnet, um das Land zu verteidigen. Und da ist eine, die sagt, nein, nein, das muss so sein. Gott will, dass unser Land eingenommen wird. Schon beachtlich, oder? Es geht hier um mehr als ein Wissen bei der Rahab. Es geht um eine Erkenntnis. Ich habe erkannt, so kann man das auch lesen, dieses Ich weiß. Jahwe hat seinem Volk ihr Land gegeben. Eine einfache Hure zeigt oder ja, gibt Zeugnis von einem prophetischen Einblick. Ich weiß, was hier los ist. Das ist alles Gottes Plan. Also die Stadteinwohner haben einiges gehört, sind in Panik geraten. Rahab hat dasselbe gehört, aber es ist bei ihr keine Spur von Panik, weil sie erkannt hat, dass der Gott Israels hier seine Pläne entfaltet. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und dann in Vers 11, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Stellt euch das mal vor. Eine Götzendienerin, Rahab, sagt hier, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde, womit sie eigentlich alle ihre Götzen jetzt zur Seite stellt. Euer Gott ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde, beziehungsweise überall. Er ist der Allmächtige. Das ist ein Glaubensbekenntnis, oder? Sie spricht das aus, der Gott eures Volkes ist der Allmächtige, er ist meinen Götzen weit überlegen. Und da steht sie mit diesem Bekenntnis ganz alleine da. Denn ihre Mitbewohner, die Miteinwohner in Jericho, die sehen das ja ganz anders. Die sind einsatzbereit. Die werden ihre Stadt und damit den Durchgang ins Land verteidigen. Die werden den Israeliten ihre Zähne zeigen. Sie werden sie bekämpfen, auch wenn sie sterben müssten. Die haben gehört, sie hat erkannt. Und es ist ein sehr starkes Glaubensbekenntnis. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und dann denkt sie weiter nach und dann hat sie eigentlich schon etwas für sich entschieden. Wenn ich mich für diese zwei Männer, dieses Volkes, das diesem Gott gehört, einsetze, wenn ich für sie bin, dann bin ich auch für ihren Gott, der sich in Ägypten so mächtig gezeigt hat. Und ihre Überzeugung ist so stark, dass sie bereit ist, ihr Leben einzusetzen, ihr Leben zu riskieren und sogar ihr eigenes Volk in die Hände ihres Feindes zu geben. Sie ist Amoriterin, sie ist Kanaaniterin. Trotzdem erkennt sie, dass ihr Volk von diesem Gott verflucht ist wegen seines Götzendienstes. Und sie ist bereit, sich von ihrem Volk zu trennen, auch wenn sie ganz alleine dasteht. Sie ist bereit, sich mit diesem Volk zu identifizieren. Ich denke an Ruth. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Hier geschieht eigentlich dasselbe. Rahab ergibt sich mit Herz und Seele und setzt sich ein für die Feinde ihres Volkes. Man kann das auch so sagen, sie ergibt sich in Gottes Willen, denn das ist, was hier passiert. Das ist nicht nur eine, die zufälligerweise eine andere Meinung zugetan ist als alle andere. Nein, sie ist eine Person, die die Wahrheit erkennt und danach handelt, die Glaubensschritte macht. Sie rechnet damit, dass der Gott Israels siegen wird, auch wenn ihre Stadt noch so stark ist. Sie rechnet auch damit, dass ihr Leben bei ihm sicher ist. Und trotz der Gefahr, worin sie sich befindet, sieht man keine Spur von Nervosität oder Angst. Sie schafft es sogar, den Kundschaftern zu beruhigen und ihnen zu sagen, was sie jetzt machen sollen. Sie kehrt um. In dem, was sie sagt und in dem, was sie tut, schwimmt sie ganz alleine gegen den Strom und setzt damit ihr Leben aufs Spiel. Wie damals in Ägypten die zwei Hebammen, oder? Die gesagt haben, also wir wollen Gott mehr gehorchen als Pharao, der uns gesagt hat, dass wir alle neugeborenen jüdischen Jungens umbringen sollen. Ab Vers 12 tut Rahab etwas, was Abraham auch getan hat. Als Gott Abraham sagte, dass er vorhatte, Sodom und Gomorra zu vernichten, flehte er Gott an, er möge Lot seinen Neffen schonen. Und Rahab fleht jetzt den Kundschaftern an, ihre Familie, das Haus ihres Vaters, Vater, Mutter, Geschwister, ja alle ihre Verwandten zu schonen. Schwört, dass ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, dass ihr sie am Leben lässt und dass unsere Seelen vom Tod errettet werden und erweise uns Gnade und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. Ich finde das so beachtlich, denn wir haben nichts über ihre Familie gehört. Sie leben anscheinend in derselben Stadt. Aber wie ist das möglich, dass sie das zugelassen haben, dass eine Tochter, dass eine Schwester Prostituierte wird? Wie gibt es das? Haben sie sie nie besucht? Haben sie sich überhaupt um sie bekümmert? Haben sie vielleicht etwas mitbekommen, in dem Sinne, dass sie Geld bekommen haben von der Schwester? Und sie bekümmert sich jetzt um die, von denen wir nichts erfahren haben, die anscheinend ein bisschen im Hintergrund waren, die ihr eigenes Leben gelebt haben, während Rahab als Hure arbeiten musste. Fürbitte für ihre Familie. Die Barmherzigkeit, die sie zeigt, finde ich total beeindruckend. Das ist Liebe. Und das, warum sie bittet, die Rettung von Seelen vom Tod, ist die Herzenssache Gottes, oder? Sie bittet eigentlich schon nach dem Herzen Gottes, diese heidnische Frau. Und was Rahab fragt, wird dann vereinbart. Die Männer versprechen ihr, dass sie und ihre Familie schonen werden, wenn der Herr uns das Land gibt, Vers 14. Und darauf lässt Rahab sie an einem Seil Das hebräische Wort hier wird auch für Schiffstau verwendet. Sie lässt sie an einer roten Schnur, Vers 18, durch ein Fenster ihrer Wohnung hinunter. Sie wohnt ja direkt an der Stadtmauer, deswegen können sie direkt entkommen. Und sie gibt ihnen einen guten Rat, sie sollen sich noch 3 Tage verstecken im Bergland, im Gebirge und erst weiterziehen, wenn ihre Verfolger zurückgekehrt sind und wieder in der Stadt sind. Und in Vers 17 wird dann ein bisschen weiter gesprochen. Dann sagen die Männer Rahab, wir können unsere Verheißung an dich nur dann erfüllen, wenn dein Haus markiert ist. Sie soll die rote Schnur, mit der sie abgeseilt sind, aus dem Fenster ihres Hauses hängen, wenn Gottes Volk vor die Stadt kommt. Sie solle ihre Verwandte zu sich holen und sie dürfen ihre Wohnung nicht verlassen, sonst sind sie selbst verantwortlich für ihren Tod. Das Haus soll markiert werden mit einer roten Schnur. In Vers 22 wandern die Kundschafter ins Bergland hinein, bleiben 3 Tage lang dort, wie es Rahab ihnen gesagt hat. Dann sind die Verfolger nach erfolgloser Suche wieder in die Stadt zurückgekehrt. Und jetzt lesen wir die Verse 22 und 24 nochmal. Die beiden Männer kehrten zurück, stiegen vom Bergland hinunter. Sie setzten über, gegenüber den Jordan, kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Eine Einmütigkeit, die zwei sind sich einig, das ist ganz anders als vor 40 Jahren. Da waren nur 2 von 12 Kundschafter sich einig, das wird uns gelingen. Da hat der Rest so laut geschrien, dass der Einzug überhaupt nicht mehr möglich war. In Josua 3, wir haben keine Zeit, das zu lesen, heute Nachmittag haben wir Zeit, da überqueren die Israeliten den Jordan, da geht die Bundeslade voran, es ist Erntezeit, der Fluss ist über die Ufer getreten, ist sehr breit und das Wunderbare ist, dass an dem Moment, wo dann die Priester mit der Lade an den Jordan kommen und vom Ufer ins Wasser treten, dass der Fluss sich zu stauen beginnt, dass das Wasser wie ein Damm stehen bleibt, erinnert uns an Ägypten. Und dann kann das Volk eben mit trockenen Füßen den Jordan überqueren. In Josua 4 werden Denkmäler gesetzt. In Josua 5 wird die neue Generation, die in den vergangenen Jahren in der Wüste geboren wurde, beschnitten. Und in Josua 6 ist es dann soweit, dass die Stadt eingenommen und zerstört wird. Die Mauer stürzen ein. Wobei die eine Wohnung, die mit einer roten Schnur markiert ist, stehen bleibt. Wissen Sie, ich frage mich öfters, wie Rahab und ihre Verwandte die Tage erlebt haben, als sie in der Wohnung von der Rahab gewartet haben. Ich frage mich überhaupt, wie Rahab ihre Familie so weit gebracht hat oder davon überzeugen konnte, dass sie zu ihr ziehen mussten. Sie muss mit Vollmacht gesprochen haben. Denn die haben das so angenommen, die sind gekommen. Aber ich frage mich, wie das in diesen 7 Tagen gewesen ist und die Tage vorher, als sie noch gewartet haben. In 7 Tagen haben sie das Volk Gottes um die Stadt rummarschieren sehen. Es wurde geschwiegen. Es war ja sehr aufregend. Und ich frage mich, was in der Wohnung geredet worden ist. Ob die Geschwister vielleicht gesagt haben, also Rahab, wir haben das geglaubt, was du gesagt hast, aber es sieht doch da, nicht danach aus, da marschiert eine Truppe schweigend um die Stadt, was soll denn das? Und Rahab hat vielleicht immer wieder sagen müssen, bleibt bei mir. Bleibt nur in dieser Wohnung, denn wir werden gerettet werden. Sie musste sich selbst und auch ihre Verwandte immer wieder erinnern an den großen Gott der Israeliter, der retten kann. Sie haben von der Mauerwohnung aus alles wahrnehmen können. Und vielleicht haben die Verwandte tatsächlich gezweifelt oder sind sie mit Fragen oder Vorwürfen gekommen. Auf dieser Seite ist das Volk Gottes schweigend um die Stadt gezogen. Auf der anderen Seite haben sie Lärm und Waffengeklirr gehört. Die Truppen standen ja bis auf die Zähne bewaffnet auf die Mauer. In der Stadt herrschte Alarmstufe 1. Es war eine sehr spannende Situation. Wir erfahren über diese Dinge nichts, wie das war in der Wohnung. Wir erfahren aber, dass am 7. Tag die Mauer eingestürzt sind und dass nur die eine Wohnung, die markiert war mit einer roten Schnur, die aus dem Fenster hing, stehen geblieben ist. Wir erfahren, dass alle Einwohner Jerichos und auch alle Tiere in der Stadt umgekommen sind, dass aber mitten im Tumult und in den Trümmern Rahab und ihre Verwandte unverletzt geblieben sind. Hier geschieht das Evangelium, oder? Hier im Alten Testament, hier in dieser Geschichte, geschieht das Evangelium. Der Tod ist vorbeigerast, aber es sind einige gerettet worden, und zwar die, die vertrauten auf den Gott Israels, die, deren Haus markiert war mit einer roten Schnur. Und wir sehen die Parallele, oder? Denn die rote Schnur erinnert an das Blut, das die Israeliten vor dem Auszug aus Ägypten auf die Türpfosten ihrer Häuser geschmiert hatten. Das Blut eines geschlachteten Lammes. Hinter diesem Blut waren sie sicher, waren sie geschützt. 2. Mose 12, Vers 13. Das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich, Gott, das Blut sehe, dann werde ich an euch vorbeigehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Es raste das Urteil Gottes durch Ägypten, aber das Gericht ging an die Häuser vorbei, die markiert waren mit dem Blut eines Lammes. Die Menschen, die in diesen Häusern waren, wurden gerettet. Es raste das Gericht Gottes durch Jericho. Aber die Menschen, die sich in dem Haus mit der roten Schnur befanden, blieben am Leben. Rahab hatte sich zu dem Gott Israels bekannt, sie hatte auf ihn vertraut und mit der roten Schnur aus ihrem Fenster war ein Zeichen gesetzt worden, ein Zeichen zur Rettung. Und dann werden in Vers 23 Rahab und ihre Angehörige, wir sind jetzt in Kapitel 6, die werden nach der Einnahme Jerichos hinausgeführt. Da gingen die jungen Männer, Josua 6, Vers 23, die Kundschafter hinein und führten Rahab heraus samt ihren Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alle ihren Angehörigen. Ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Stadt wird dann erst dann verbrannt. Die Stadt und alles, was drin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen, und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Interessant, die Familie wird gerettet, die wird zuerst außerhalb der jüdischen Gemeinschaft, des Volkes, außerhalb der Gemeinschaft untergebracht. Sie waren ja noch Heiden. Und dann heißt es in Vers 26, und sie, Singular, blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag. Wir wissen nicht, was aus ihren Verwandten geworden ist. Ob die nach ihrer Rettung doch eigene Wege gegangen sind und sich vielleicht in einem anderen Gebiet niedergelassen haben. In dem Fall sind sie nur halbherzig bei der Sache gewesen. Aber Rahab blieb in Israel wohnen bis zu diesem oder heutigen Tag. Das weist darauf hin, dass Rahab endgültig und für immer einen Platz in Israel gefunden hat. Und mehr als das, sie ist Teil des Volkes Gottes geworden, und das wurde dann nochmal bestätigt durch ihre spätere Heirat mit Salmon, einem Nachkommen Judas. Sie wird in der Geschlechtslinie Judas aufgenommen. Ganz kurz noch, wir begegnen Rahab dreimal im Neuen Testament. Wir begegnen sie natürlich zuallererst im Stammbaum Jesu, und zwar in Matthäus 1, Vers 5. Da wird sie erwähnt als die zweite von den fünf Müttern, Vormüttern Jesu. Es ist auffallend, dass die ersten zwei Frauen, Tamar und Rahab, moralisch gesehen nicht unbedingt unbescholten waren. Tamar verführte ihren Schwiegervater, sie verstellte sich als Hure, bekam ein Kind von ihm, Rahab war eine Prostituierte. Wie groß ist Gottes Gnade an uns, oder? Dass er uns unsere Sünden nicht anrechnet. dass er sie vergibt und vergisst. Psalm 103, so weit Osten und Westen auseinander sind, so weit entfernt Gott unsere Sünden von uns. Wir sind oft diejenigen, die sie nicht vergessen können. Gott aber vergisst. Gott vergisst. Wenn wir immer wieder dieselbe Sünde vor Gott bekennen, macht ihm das traurig. Da will er uns sagen, das weiß ich doch. Und außerdem, ich habe es vergessen. Ich wusste es, aber ich habe es vergessen. In Matthäus 1, 5, im Stammbaum Jesu wird erwähnt, dass eben Rahab mit Salmon verheiratet war. Manche Menschen nehmen an, dass er einer der Kundschafter war. Ich finde das wild romantisch, aber es gibt keinen Beweis dafür. Es kann so gewesen sein und wir würden das gerne glauben. Auf jeden Fall hat sie geheiratet in das Volk hinein, und zwar den Mann, der aus derer Familie dann später David und Jesus geboren wurden. Sie ist neu geworden. Ich denke an Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, so wie die Schnur, wie Schnee sollen sie weiß werden. In Hebräer 11, Vers 31, das ist dann das zweite Mal im Neuen Testament, da befindet sich Rahab in der guten Gesellschaft der Glaubenshelden oder der Glaubenszeugen wie Noah, Abraham, Josef, Mose, David. Und dann wird über sie gesagt, durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatten. Die zwei Dinge werden immer zusammen erwähnt, Glaube und Glaubenstat. Ihr Glaube wurde gesehen in dem, was sie tat. Sie hat die Kundschaft aufgenommen. Und so müssen wir dann auch den letzten Text im Neuen Testament verstehen, in Jakobus 2, 25, ist aber nicht ebenso Rahab, die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ. Hoppla, aus Werken gerechtfertigt? Nee. Das würde auch im Gegensatz stehen zu allem, was Jakobus weiter sagt. Wir werden nur durch den Glauben gerettet. Wir werden nur durch den Glauben gerettet, aber Glaube setzt uns in Bewegung. Es folgen Werke oder Taten. Also was Rahab den Kundschaftern getan hat, das war die Folge ihres Erkenntnisses, ihres Wissens, dass der Gott Israels der allmächtige und der einzig wahre Gott war. Sie ist da ganz bewusst mit eingestiegen in das, was er tat. Sie handelte aus Glauben. Zum Schluss, Rahab ist ein Beispiel dafür, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Menschen. Was er sucht, ist Glaube, nicht was wir getan haben, wie wichtig wir sind, wie viele Menschen uns kennen, wie viele Freunde wir haben, ob wir geehrt werden oder eben nicht. Ich denke an Jesu Worte in Matthäus 21 und damit schließe ich ab. Die Verse 31 und 32 in Matthäus 21, da sagt Jesus, er ist im Tempel in Jerusalem und er redet mit den hohen Priestern und Ältesten und sagt, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Ihr glaubtet ihn, Johannes, nicht. Die Zöllner aber und die Huren haben ihn geglaubt. Es gibt für Gott keine Menschen, die besser und andere, die weniger gut sind. Wir sind alle Sünder. Wir alle brauchen die Rettung Gottes. Wir alle brauchen das Blut des Lammes Gottes, das Zeichen, das unsere Häuser markiert, das unser Leben markiert. Wir gehören dem Allmächtigen. Das war Rahab, die umkehrte und alleine gegen den Strom geschwommen ist. Und vielleicht gilt das auch für einige von uns, dass wir in der eigenen Familie alleine gegen den Strom schwimmen, dass die uns blöd finden, dass wir glauben. Oder unsere Kollegen, oder unsere Freunde, oder unsere Nachbarn. Und möge es so sein, dass man an uns sieht, wie gut es ist, den Allmächtigen zu kennen, mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Darf das auch unser Zeugnis sein? Wir sind dazu berufen, als Himmelslichter zu strahlen, sagt Paulus im Philipperbrief. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht nur gehört haben, sondern dass wir persönlich erkannt und angenommen haben. dass wir das bezeugen können. Ich gehöre zu diesem Volk. Im Alten Testament fängt schon die Verheißung Gottes an Abraham an. Nicht nur ein Volk aus Juden, sondern ein Volk aus allen Nationen. Jetzt kommt eine Amoriterin dazu. Und vorher kam die Tamar dazu. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diese eine Frau, diese Rahab, die uns ein starkes Beispiel ist. Wir würden sie vielleicht ablehnen, wir würden sie nicht aufsuchen, weil sie eben nicht zu unserem Milieu gehört, weil wir anders denken und solche Menschen eher ablehnen und aus dem Wege gehen. Und es ist so gnädig, Herr, so wunderbar, dass du gerade diese Frau gesucht hast, weil du sie mit hineinnehmen wolltest in dein Heilsplan, weil du sie mit einsetzen wolltest. Das macht uns Mut. Die, die wir auch Sünder sind, die wir auch keinen Grund haben, um zu sagen, also für Gott wären wir wichtig, er könnte uns doch einsetzen und verwenden. Für dich sind wir alle Sünder. Wir sind es auch. Und trotzdem nimmst du uns an. Und dürfen wir uns hinter dem Blut Jesu Christi verstecken, verbergen und wissen, dass wir hinter diesem Blut sicher sind und am Leben bleiben werden, auch später, wenn Jesus wiederkommt, später in der Zeit des Gerichtes, da müssen wir uns nicht fürchten. Wir dürfen aussehen nach diesem Tag und wir tun das auch, aber bis dahin, Jesus, bitten wir dich, setz uns ein, verändere uns nach deinem Bild. Gebrauche uns dort, wo wir sind und schenk uns Mut, dass wir immer wieder bewusst gegen den Strom schwimmen, auch wenn das was kostet, auch wenn das riskant ist, auch wenn wir dadurch vielleicht nach menschlichem Ermessen einiges verlieren. Herr, du bist unser Alles und wir danken dir, dass du auch uns abgeholt hast und dass wir uns zu deinen Kindern rechnen dürfen. Denn es ist gesagt in Johannes, alle, die Jesus aufnahmen, die sind Kinder Gottes geworden, die dürfen sich so nennen. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.